Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Runskids Podcast und schön, dass ihr auch heute in eine neue Folge reinhört. Habt ihr eigentlich schon mal ein schlechtes Gefühl bekommen, wenn ihr Social Media geöffnet habt? Also wenn ihr von anderen die Erfolge, Bestzeiten und das vermeintlich schöne und stressfreie Leben seht? Dann ist die heutige Folge vielleicht spannend für euch, denn ich spreche mit unserer Expertin Johanna Constantini über Social Media und Sport und über die positiven als auch negativen Auswirkungen auf unsere Psyche. Johanna ist klinische Psychologin, Arbeits- und Sportpsychologin und wir sprechen unter anderem darüber, was ihr machen könnt, um euch selbst Druck rauszunehmen und welche technischen Möglichkeiten es zum Beispiel auf Instagram gibt, um bestimmte Funktionen einzuschränken, die eurem Wohlbefinden helfen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und gebe rein ins Gespräch mit Johanna und mir. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Runskids Podcast heute, Johanna Constantini. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass du heute hier bist, denn du bist unsere Expertin zu dem Thema Social Media heute. Und das ist ja was, was viele, glaube ich, interessieren könnte, weil es uns auch alle beschäftigt und womit wir auch jeden Tag tatsächlich zu tun haben. Also ich muss mal sagen, ohne Social Media würden wir beide jetzt auch gar nicht hier sitzen, weil ich mit Social Media irgendwie vor 12 Jahren angefangen habe, mir dadurch irgendwie was aufgebaut habe. Also das hat mir sehr, sehr, sehr viel ermöglicht. Aber ich würde mal sagen, mittlerweile ist Social Media für viele, glaube ich, Fluch und Segen zugleich. Wie siehst du das denn, wenn ich das so mal in den Raum werfe, Fluch und Segen? Würdest du da mitgehen?
Da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich gehe da auf jeden Fall mit. Es ist Fluch, es ist Segen. Ich muss natürlich dazu sagen, weil ich mich aufgrund meines Berufs viel mit der psychischen Gesundheit beschäftige und dahingehend auch mit Menschen in Kontakt komme, denen es oft nicht so gut geht, dass ich natürlich diese negativen Seiten von Social Media auch sehr stark mitbekomme. Also jetzt eben nicht nur mit den Chancen konfrontiert bin, sondern wenn nicht stärker mit den negativen Seiten und mich diesen auch sehr stark widme.
Ja, das ist natürlich bei dir so. Bei mir ist es vielleicht eher noch der Segen irgendwie. Also wir ergänzen uns da hier vielleicht auch ganz gut zu dem Thema. Aber vielleicht sollten wir da erstmal allgemein auch einsteigen. So, warum nutzen wir das überhaupt? Also warum sind soziale Netzwerke für uns Menschen mittlerweile so wichtig? Weil wir könnten ja auch sagen, okay, das gibt's, aber ich mache da nicht mit. Ich nutze das einfach nicht.
Ja, weil Social Media Kanäle eigentlich genau das abbilden, was wir als Menschen suchen. Also sie sind vom Grund auf diese soziale Interaktion gemünzt, dahingehend auch aufgebaut. Also wir können uns vernetzen, wir können kommunizieren, wir können unsere Erfahrungen teilen. Und dazu kommt jetzt ganz allgemein gesprochen, dass Social-Media-Kanäle, so wie sie funktionieren, gewisse Belohnungsvorgänge in uns aktivieren, also das Belohnungszentrum sozusagen, und damit einfach auch Suchtverhalten verstärken.
Ich glaube, das können viele nachvollziehen, wenn man mal an so Social-Media-Kanäle denkt wie TikTok, Instagram, was ja mittlerweile sehr schnelllebig geworden ist. Da geht es ja nur noch darum, irgendwie kurzlebige Videos, 3 Sekunden, 4 Sekunden, also die Aufmerksamkeitsspanne, ich glaube, das kennt jeder, lässt irgendwann auch irgendwie voll nach. Also so geht es mir zumindest, dass ich das Gefühl habe, wenn dann mal was länger als 4, 5 Sekunden geht, dass ich da schon gar nicht mehr dabei bin und das eigentlich schon wieder so wegwische und immer wieder mein Gehirn sozusagen stimuliert wird mit neuen Reizen. Also so nehme ich das zumindest wahr als Person.
Genau, so ist es auch. Also diese, gerade TikTok ist da ein wirklich gutes Beispiel. Die Videos werden immer eben kürzer, schneller. Es geht alles immer schneller, die Reize werden mehr und das fordert unser Gehirn auch ganz anders. Und unser Gehirn, man spricht immer von einer Neuroplastizität, das verändert sich auch dahingehend, womit es konfrontiert wird. Und gerade TikTok ist einfach sehr suchtfördernd, weil die Social-Media-Kanäle im Allgemeinen bieten uns viele spannende Inhalte, bieten die aber nicht immer. Also da gibt es eine sogenannte intermittierende Verstärkung, die dahinter steckt. Das heißt, wir werden immer wieder mit für uns relevanten, spannenden Kurzbeiträgen konfrontiert. Die Spannung steckt aber noch dahinter, ob das jedes Mal so ist, wenn wir den Kanal öffnen. Und manchmal ist es nicht so und manchmal ist es so. Und das weckt nachweislich einfach auch die größte Neugier in uns. Und damit verstärkt sich auch dieser Suchtmechanismus, der da im Hintergrund steckt.
Mhm. Wie wir damit so umgehen können und was wir da machen können, dazu sprechen wir später nochmal. Aber lass uns mal noch allgemein bei Social Media bleiben, weil, wie ich gerade schon meinte, ich nutze das schon seit 12 Jahren. Ich glaube, Facebook habe ich mich 2007 angemeldet, Instagram 2012, also wirklich schon sehr, sehr lange und wirklich intensiv nutze ich es dann eben auch schon seit so 10 Jahren. Es hat sich natürlich auch extrem verändert. Also ich habe das wirklich miterlebt, wie eine Instagram-Plattform von einer reinen Fotoplattform zu einer sehr schnelllebigen, ja, Videoplattform jetzt auch geworden ist, wo immer mehr passiert, wo man immer mehr Content hochladen soll, in Anführungszeichen, damit man irgendwie relevant bleibt und so. Also ich habe das gut miterlebt. Ich bin damit durchgegangen und mit durchgewachsen. Beobachte das ja auch so immer mit so einem kritischen Auge auch. Welche Auswirkungen hat das denn auf unsere Psyche, wie sich das jetzt auch so entwickelt? Also eben, ich meine es ja gerade so Suchtverhalten, also Sucht, das hat Suchtpotenzial und das kennt, glaube ich, auch jeder, wenn man dann irgendwann nicht mehr aufhören kann, da durchzuscrollen und sich dabei auch ertappt und trotzdem merkt, irgendwie kann ich nicht aufhören. Also was hat das noch für Auswirkungen?
Ganz unterschiedliche. Also neben der Sucht per se, die ja schon einmal ganz viele beeinträchtigende Symptome mit sich bringt, wie dass ich andere Aktivitäten vernachlässige, dass ich eine gewisse Toleranzentwicklung habe, das heißt immer mehr Stunden vor dem Bildschirm verbringen muss, dass auch der Bildschirm per se natürlich schädlich ist für uns, Stichwort die Augen, die damit einfach extrem überfordert sind über viele Stunden. Gibt es natürlich auch Nachteile dahingehend, dass der ständige Vergleich über Social Media dazu führt, dass sich Menschen, die exzessiv nutzen, einfach tendenziell schlechter fühlen. Also es gibt einfach Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass eine Depressivität mit der Bildschirmzeit einhergeht. Und, das kennt man vielleicht von sich selbst auch. Das Leben der anderen scheint immer besser, schöner, glücklicher zu sein, wenn man zu viel Zeit in Social Media verbringt. Und so funktionieren eben die Social Media Kanäle auch. Also es ist diese geschönte Realität, die dort dargestellt wird. Also die Auswirkungen auch natürlich in positiver Hinsicht, also sprich Motivation, Inspiration, Vernetzung, auch das sind ja positive Auswirkungen auf unsere Psyche, wenn ich mit Menschen in Kontakt bleiben kann, die ich örtlich nicht besuchen kann. Das ist, wo es mir nicht möglich ist, über eine weitere Distanz zum Beispiel. Da gibt es natürlich genauso in die andere Richtung auch positive Auswirkungen.
Bleiben wir mal bei Social Media im Bereich Sport, weil das ist das, wo wir das auch alle nutzen. Also die meisten, die natürlich hier zuhören, sind Läufer, Läuferinnen und haben auch in der Regel dann einen Social oder mehrere Social Media Accounts. Es gibt ja für Läufer spezielle Plattformen oder für Sportler spezielle Plattformen. Da sprechen wir zum Beispiel von Strava, wo es wirklich um reine Trainingsdaten geht, um Wettkampfdaten, die man hochlädt. Das ist ja anders wie Instagram, wo man sich vielleicht eher so ein bisschen zeigt und positioniert und Fotos von sich macht, wo es weniger vielleicht immer um die reinen Zahlen geht. Es gibt aber auch Garmin, Polar, Adidas Running App. Also da gibt es ja so viele Apps, die man nutzen kann. Manchmal hat man auch mehrere gleichzeitig. Man ist ja nicht nur bei einer, sondern man ist dann bei Strava, bei Garmin, dann ist man da. Das heißt, wie hat sich die Rolle von Social Media im Bereich Sport in den letzten Jahren entwickelt? Wie würdest du das beschreiben? Wie ist das so gekommen, dass es da jetzt auch eben so viel gibt und welche Rolle spielt das?
Naja, das Messen und das Quantifizieren, das nimmt einfach ungemein zu. Also dieser Vergleich nimmt so enorm zu dadurch. Ich glaube, man muss vorsichtig sein, weil die Plattformen per se bringen ja auch eben viele Vorteile. Also ich kann meine Trainingsdaten ablesen, die speichern, ich kann mich dahingehend verbessern, ich kann mich einfach beobachten während des Trainings, des Wettkampfs, austauschen, Routen einsehen, all diese Dinge, die diese Plattformen mit sich bringen, sind ja per se, sagen wir mal, neutral zu werten. Aber in dem Moment, wo es über Social-Media-Kanäle geteilt werden kann, nimmt natürlich auch das Risiko zu, dass ich dadurch, dass ich einfach so präsent bin, dann vielleicht angefeindet werde oder dass ich selbst das Gefühl habe, ich komme nicht mehr den anderen nach. Es ist ein Konkurrenzkampf, der eigentlich unbegründet ist, weil ich auch bei meiner Konkurrenz über Social Media nicht einsehen kann, wie vielleicht bei einem analogen Trainingspartner, wie es dem dabei geht, wenn er läuft. Also es ist einfach nicht ganz, es ist nicht durchsichtig, dieses Bild, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist immer so ein Scheinbild, das auch dadurch projiziert wird.
Und das war ja mal vor 20 Jahren nicht so. Meinst du, das ist eine schwierige Entwicklung, auch gerade im Bereich Hobby-Sportler? Also das ist ja, wir sind ja hier alles Hobbyathleten, auch die hier zuhören. Wir machen das irgendwie in unserer Freizeit. Wie gefährlich kann das quasi sein, so für uns?
Ich glaube, das ist wirklich was, was man nicht pauschalisieren kann. Ich glaube, da geht es wirklich immer um die Einzelfälle. Da geht es auch darum, wie ist die eigene Leistungseinschätzung? Wen habe ich analog an meiner Seite, wenn mir vielleicht eine externe Leistungseinschätzung gibt? Also diese Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung, ist die gegeben? Habe ich Trainingspartner, Partnerinnen? Wenn ich in Social Media viel unterwegs bin und mich nur anhand dieser Vergleiche messe und da versuche irgendwie, wenn ich mich nur über Social Media Daten vergleiche und messe und mir fehlt dieses Analoge, dann sage ich, das Risiko ist sicherlich größer, dass man sich verliert, dass man sich zum Beispiel überfordert, dass man gar nicht mehr glücklich damit ist, was man selbst leistet, sondern das nur mehr tut, um anderen zu gefallen. Da ist einfach diese Tendenz sehr hoch, dass das passieren kann. Ich glaube, es geht immer um dieses gesunde Mittelmaß. Und es gibt natürlich auch die Fälle, wo Menschen sich nur über Social Media messen, nur darüber kommunizieren mit virtuellen Trainingspartnern und Partnerinnen und denen geht es total gut mit ihrem Sport und wie sie ihn präsentieren. Und dann gibt es natürlich wiederum die Fälle, die Social Media gar nicht nutzen und denen es trotzdem schlecht geht. Also man, weißt du, wie ich meine, das muss man immer sehr individuell betrachten. Aber ich glaube, man muss schon immer auch beleuchten, dass Social Media einfach in den meisten Fällen eine geschönte Realität zeigt.
Das glaube ich, ist auf jeden Fall so, was du sagst. Also das würde ich auch so unterschreiben, dass natürlich die wenigsten zeigen, wie sie, ich sag mal in Anführungszeichen, scheitern, nennen wir es mal so. Also gerade im Laufsport ist es ja, dass man vielleicht einen Wettkampf nicht schafft, dass man aus dem Rennen aussteigen muss oder dass man verletzt ist, weil man vielleicht auch zu viel gemacht hat. Also man macht sich ja auch angreifbar durch die Realität, die man vielleicht auch zeigt. Und deshalb ist es vielleicht auch manchmal ein Selbstschutz, dass man sagt, ich zeige das lieber erst gar nicht, weil man natürlich sonst wirklich eine Angriffsfläche auch bietet, weil es gibt ja nicht nur nette Menschen im Internet und auf Social Media, die einem dann vielleicht zusprechen und auch mal sagen, hey, voll cool, sondern vielleicht auch genau das Gegenteil machen. Und dann kennt man ja so Hate-Kommentare oder einen dann irgendwie privat schreiben. Also ich habe das auch alles schon miterlebt. Also wie gesagt, ich bin da sozusagen reingewachsen in diese ganze Social-Media-Welt und ich habe auch schon alle Nachrichten bekommen, die man bekommen kann, obwohl ich per se eigentlich nichts gemacht habe und es nur um meinen Sport ging. Und eigentlich denkt man sich, ja, ist doch egal, ob jetzt die Linde rauscht oder ob jetzt ich, Susan Lehmann, irgendwie den Marathon laufe. Wen interessiert das eigentlich? Das ist ja eigentlich nichts, was die Welt bewegt, sage ich mal. Trotzdem bekommt man solche Kommentare. Und anfangs fiel mir das zum Beispiel ist sehr schwer. Am Anfang habe ich so jeden Kommentar so voll für bare Münze genommen und so, habe mir voll den Kopf darüber zerbrochen, habe dann auch drauf geantwortet und da habe ich schon gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut getan hat und man dann auch schon so, ja, man fühlt sich einfach schlecht.
Man fühlt sich schlecht, genau, und das ist ganz eine große Herausforderung auch zu differenzieren oder zu reflektieren, dass die Personen, die dann solche Hate-Kommentare abgeben, das oft auch nicht persönlich auf diese Postings oder auf dich als Person sozusagen abgeben wollen, sondern dass die einfach aus ihrer negativen Grundstimmung heraus alles Mögliche mit ihren Kommentaren derartig kommentieren. Die kommentieren wahrscheinlich auch von Person X, wenn sie einen Kleiderschrank verkauft über Social Media, dass der hässlich ist und was die Person sich dabei denkt. Also, und aber das dann in dem Moment nicht persönlich zu nehmen, ist die große Herausforderung, weil wir Social Media per se als unsere persönlichen Inhalte im Internet verstehen. Darauf wurden die Netzwerke schon immer aufgebaut. Es geht immer um mich als Person, um meine virtuellen Freunde, um meinen Newsfeed, aber in Wahrheit gehört mein Newsfeed nicht mir und mein Social-Media-Kanal auch nicht mir, sondern irgendeinem börsennotierten amerikanischen Unternehmen, das ich mit meinen Daten bezahle. Und trotzdem ist es auf dieses Ich als Person gemünzt. Und dann nimmt man sowas einfach schnell persönlich. Und es ist auch total nachvollziehbar. Also es ist sicherlich eine große Kunst, sich davon fernzuhalten, wenn man sich präsentiert über Social-Media und eben Kommentare nicht zu lesen oder die auch nicht an sich herankommen zu lassen.
Ja, und wie kann ich das denn auch vielleicht lernen? Also gerade, also ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, ich glaube, das ist einfach über die Jahre so gekommen, dass man auch ehrlich gesagt abstumpft. Also irgendwann habe ich gedacht, ach okay, wieder so ein Kommentar, lese ich gar nicht mehr so ungefähr. Oder dass man wirklich dann, ja, also kommt auch auf die Tagesform an. Dann gab es wieder Tage, wo ich es mir dann mehr zu Herzen genommen habe, weil ich vielleicht eh schon nicht so gut drauf war in der Realität. Wenn ich jetzt total gut drauf bin und mit mir im Reinen bin, dann perlt das auch eher an mir ab. Also das merke ich schon auch. Aber bei mir ist es wirklich durch die jahrelange Nutzung gekommen, dass ich teilweise über diese Kommentare auch nur noch lachen muss. Also ich denke mir dann so, ach, wie du so eine arme Wurst, die hier irgendwie seinen Frust ablassen muss. Aber das war ja ein Prozess und ich könnte jetzt wirklich keinen qualifizierten Tipp geben, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, ich kriege hier irgendwie ab und zu mal so einen Hate-Kommentar und das nimmt mich total mit, wie man das wirklich erlernen kann, weil ich habe das Gefühl, dass ich mir das einfach über die Jahre antrainiert habe, aber ich weiß nicht wirklich wie.
Mhm. Und diese Erfahrung ist sicherlich eine Strategie, also diese Erfahrung damit und damit einfach öfter konfrontiert zu sein, weil es einfach öfter passiert, je länger man sich in Social-Media-Kanälen aufhält, das ist ganz natürlich. Zudem eben, wie du sagst, zu reflektieren, okay, heute habe ich eigentlich keinen guten Tag, heute geht es mir eigentlich nicht gut, dann halte ich mich lieber von meinen Kommentaren fern. Auch mit dem Risiko, dass mich vielleicht, wenn es nur positive Kommentare sind, die irgendwo wieder besser gelaunt machen, aber wenn ein Hate-Kommentar dabei ist, dann zieht es mich noch umso mehr runter. Also auch selbst so zu reflektieren, wie geht es mir heute, womit kann ich mich und will ich mich überhaupt konfrontieren? Weil das kann ich immer noch selbst entscheiden. Ich glaube, man muss immer versuchen, auch in der Interaktion mit sozialen Medien, diese aktive Gestalterrolle einzunehmen. Wir sind ganz häufig aufgrund von unserer Smartphone-Nutzung passiv. Wir reagieren auf das Smartphone durch Benachrichtigungen, durch irgendwelche Likes. Wir sollten immer schauen, dass wir aktive Gestalter sind, sprich, dass wir entscheiden, wann wir lesen, wann wir was öffnen, wann wir eine Mitteilung schreiben und nicht ständig auf irgendwelche Signale aus unserem Smartphone reagieren.
Und wie kann ich das mir irgendwie antrainieren, dass ich jetzt nicht, wenn das oben aufploppt, sie haben einen neuen Like oder einen neuen Follower, dass ich nicht sofort darin verfalle, das zu öffnen und vielleicht in einem total schlechten Moment lese und dann geht es mir eben noch schlechter?
Ja, indem man sich zum Beispiel ganz klare Zeiten setzt. Also ich sage jetzt, um beim Sport zu bleiben, bevor ich mit meinem Lauf starte, nicht die Social-Media-Kanäle öffnen. Um mich nicht aus der Konzentration bringen zu lassen, sondern das gezielt dann zu einem späteren Zeitpunkt zu tun, wenn ich vielleicht im Zuge dessen auch etwas posten möchte, erst dann mich damit beschäftigen und das dann auch aber unter einem gezielten Limit, also das heißt in einer gezielten Zeitspanne und Benachrichtigungen dadurch natürlich im besten Fall ausschalten. Also wirklich, wenn ich die Benachrichtigungen, die ich ausschalten kann, weil es mir vielleicht auch eben beruflich möglich ist, wenn ich die ausschalte, dann komme ich gar nicht in die Versuchung, immer auf jeden Signalton oder jede Vibration zu reagieren.
Ja, also ich habe das auch ausgeschaltet, weil das sonst, glaube ich, Ausmaße angenommen hätte. Aber ich erwische mich einfach dabei, wie ich zum Beispiel, wenn ich einfach irgendwo hingehe, wo man auch eigentlich nur gehen könnte, das Handy halt automatisch raushole und irgendwie eine Social-Media-App öffne, obwohl ich gar keinen Auftrag habe, sage ich mal, obwohl ich mir gar nicht vornehme, ich will jetzt was hochladen oder was kommentieren oder irgendwas machen, dass das schon so ein Automatismus geworden ist auch. Also, dass man sich dann dabei ertappt, okay, jetzt bin ich da wieder drin, warum eigentlich? Also, dass es dann wirklich schon, wie du anfangs meintest, wirklich eine Sucht scheinbar. Und bei mir ist es ganz extrem. Also meine Bildschirmzeit ist wahrscheinlich exorbitant hoch, weil ich das auch noch beruflich mache. Also ich kann das auch schlecht so trennen. Das ist dann auch schwierig, weil ich auch beruflich diese Plattform öffnen muss und dann nicht sagen kann, ich trenne das jetzt von meinem Privaten, weil das dann alles miteinander verschmilzt. Und da, finde ich, ist es dann schon schwieriger, sozusagen, ich mache mir jetzt so Zeiten aus, weil das fast schon gar nicht mehr möglich ist.
Ja, und das macht diese Sucht umso schwieriger behandelbar. Die Sucht, die es ja eigentlich noch gar nicht als Sucht gibt, das muss man dazu sagen. Also laut unserem Klassifikationssystem psychischer Erkrankungen gibt es die Smartphone-Sucht oder die Social-Media-Sucht per se nicht. Gibt es auch nicht in der seit letztem Jahr aktualisierten 11. Version. Also das muss man einfach auch zusätzlich dazu sagen, meines Erachtens nach ein riesiges Versäumnis, weil es gibt Social-Media-Sucht absolut. wie man an den Nutzerzahlen sieht, an den Nutzungszahlen sieht, die Social Media oder Smartphone-Sucht ist ganz häufig wird ganz häufig in die Verhaltensstörungen eingereiht, und zwar in die Störungen, also in die abnormen Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle. Das erklärt zum Beispiel das, was du sagst, mit diesem nicht zuordnbaren Verhalten. Ich gehe irgendwo und schalte mein Smartphone ein und entsperre es und schaue irgendwas an, was eigentlich gar nicht zielgerichtet ist. Das beschreibt genau diese Verhaltensstörung, abnorme Gewohnheiten und Störungen des Verhaltens. Also die Störung der Impulskontrolle. Also man tut was. Ein Beispiel wäre auch, zu schauen zu wollen, wie spät es ist, das Telefon entsperren, irgendwas tun am Telefon und gar nicht wissen, wie spät es eigentlich ist. Also das ist auch so ein Klassiker. Man greift einfach voll unkontrolliert zum Smartphone. Und das beschreibt sehr deutlich, was wir uns eigentlich antrainiert haben. Und das trainieren uns aber diese Inhalte des Smartphones an. Die immer wieder was Spannendes für uns bereithalten und die natürlich sehr vielschichtig sind. Der Manfred Spitzer, der schreibt sehr viele empfehlenswerte Bücher zur Smartphone-Nutzung, und der nennt das Smartphone auch Schweizer Taschenmesser der Informationsgesellschaft. Weil, wie du sagst, wir verwenden es als berufliches Tool und wir verwenden es in unserem Privatleben. Und auch deshalb ist es oft einfach so schwer, sich irgendwelche Restriktionen aufzuerlegen, weil man gar nicht weiß, wo soll ich beginnen, dass es mich beruflich jetzt nicht schädigt, aber dass ich privat nicht dazu verleitet bin, ständig darin abzutauchen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Lass uns nochmal beim Thema Social Media und Sport bleiben, weil das ja hier so unser Hauptthema ist. Also wie verändern Social Media Plattformen auch unsere persönliche Wahrnehmung auf Sport? Weil, was du schon anfangs auch meintest, es wird eben viel beschönigt, es wird jetzt nicht so die Realität gezeigt. Was macht das mit uns und unserer Wahrnehmung auf Sport, wie er denn in der Realität eigentlich ist?
Also es gibt da sehr wenig Studien, die ich dazu kenne, die ich da wirklich dazu wiedergeben kann, aber ich kann es aus meiner beruflichen Praxis wiedergeben. Und da ist schon die Risikobereitschaft zum Beispiel ein Thema. Man wird so viel über Social Media mit irgendwelchen Touren, mit irgendwelchen abenteuerlichen Strecken konfrontiert, mit irgendwelchen Etappen, die virtuelle Freunde geschafft und gepostet haben, dass man einfach heute merkt, dass zum Beispiel jetzt, wenn man den Bergsport nimmt, viel mehr Menschen sind auf den Bergen, gehen einfach los, weil sie irgendwas irgendwann auf Social Media gesehen haben und überschätzen sich aber extrem. Weil einfach die Konfrontation mit all diesen Videos und Bildern suggeriert, dass das für jeden und alle zugänglich ist. Und dann passieren viele Unfälle. Menschen versteigen sich, Menschen verlaufen sich, Menschen stürzen ab. Also das, wenn man da zum Beispiel auf die Bergrettung hört und auch die erfahrenen Alpinisten, die sprechen ganz häufig zum Beispiel von dieser Thematik. Also dass dahingehend die Risikobereitschaft viel höher wird von auch Freizeitsportlern und Sportlerinnen.
Ja, da würde ich mal noch ergänzen, dass, also das machen wir ja auch immer, wenn wir so Themen haben, wo es auch um Trailrunning und Bergsport geht, dass sich einfach jeder immer nochmal doppelt und dreifach versichern sollte, ob die Tour eben was für einen ist, um genau das, was du gerade meintest, zu vermeiden. Nämlich nicht einfach zu sehen, da hat jemand eine vermeintliche, ich sag's mal, Feierabendrunde gepostet, weil das ist vielleicht für mich eine Feierabendrunde, aber für jemand anderen ist das vielleicht wirklich eine herausfordernde Tour, dass man sich da wirklich immer nochmal Rückmeldungen oder also absichert, indem man irgendwie den Tourismusverband vor Ort fragt oder nochmal eine andere Meinung einholt, weil das ist auch so, wo ich oft denke, die Leute haben auch ein bisschen verlernt, also habe ich manchmal das Gefühl, so eigenverantwortlich mal zu denken, sondern sie sehen halt einfach was und machen es so nach. Und ich weiß nicht, aber lernt man ja eigentlich schon als Kind, dass wenn die Eltern so sagen, so ja, nur weil das jemand anderes macht, heißt das ja nicht, dass du das machen musst. Und manchmal hat man das Gefühl, die Leute verlernen das vielleicht auch eben gerade durch Social Media, weil es dann alles auch so leicht aussieht. Ne? Man sieht ja dann nur das tolle Gipfelbild und sieht, das ist voll schön und die, in Anführungszeichen, hat das ja auch irgendwie geschafft, dann schaffe ich das ja locker. Weil dann vielleicht auch so die Wahrnehmung einfach so ein bisschen verschwimmt, finde ich. Also man das dann gar nicht, also ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, da wird nicht mehr so nachgedacht vielleicht, nochmal drüber nachgedacht, sondern es wird einfach so hingenommen.
Ja, genau. Also das wird einfach so hingenommen und das wird auch ernst genommen. Also so wie man dem Navi am Smartphone heute überall hin folgt und dann auch oft genug irgendwo ansteht, weil die Technologien einfach auch ihre Fehler haben und fehlerhaft sind. Das ist, muss man einfach auch immer wieder dazu sagen. So wird es eben auch mit eben diesen Impressionen anderer gehandhabt. Und es gibt mittlerweile auch einige Influencer und Influencerinnen, die, wenn sie eben diese tollen Bilder und Videos posten von den Gipfeln und dergleichen, die gar nicht mehr die Strecken angeben, weil sie einfach da diese Verantwortung spüren, dass Menschen sonst loslegen könnten und ins Verderben laufen sozusagen.
Mhm. Ja, ich glaube, das liegt auch noch daran, dass dieses Thema mit dem Geotagging auch ein ganz großes ist, glaube ich. Wahrscheinlich auch in Regionen, wo man nicht noch mehr Tourismus will, als er eh schon da ist. Da versucht man ja immer so ein bisschen darauf zu achten, dass man jetzt nicht noch mehr Leute anzieht, weil es eh schon so komplett überfüllt ist. Also ich glaube, das spielt dann auch noch eine Rolle. Aber prinzipiell nochmal zum Thema auch so, ja, Selbstwahrnehmung. Also bleiben wir bei diesem Thema Wahrnehmung. Wenn eben nur so wenige Facetten gezeigt werden, also es wird eben viel ja nur das Schöne gezeigt, also das schöne Gipfelbild oder der schöne Zieleinlauf, das Medaillenbild, das sind ja oft so die Bilder, wo man auch sagen muss, die funktionieren halt auch auf den Plattformen gut. Die werden natürlich auch irgendwie geliked und kommentiert, da gibt es natürlich Feedback zu, weil man sagt, boah toll, wow, was du geschafft hast. Aber welchen Einfluss hat diese perfektionistische Darstellung, kann man ja schon fast sagen, so auf unser Selbstbild? Also wenn ich das jetzt jeden Tag sehe, was macht das mit mir?
Ja, man nennt das Social Upward Comparison. Das bedeutet sozusagen, dass wir grundsätzlich uns immer noch umvergleichen, also mit anderen, die vermeintlich besser sind, gesünder leben, schöner aussehen, jetzt zum Beispiel auch beim Sport besser aussteigen. Und es führt nachweislich dazu, dass wir uns nach diesem Konfrontieren mit Social-Media-Inhalten schlechter fühlen. Also, dass wir unser eigenes Leben minderwertiger betrachten. Und es ist natürlich im Sport noch gefährlicher, wenn wir uns in verletzungsbedingten Pausephasen befinden, wenn es gerade nicht so möglich ist, dem Sport nachzukommen, dem man eigentlich nachkommen möchte, weil vielleicht die finanziellen Mittel fehlen, weil die Zeit fehlt. Also immer wenn man sich selbst eben auch in einer Situation befindet, die per se schon schwieriger ist und sich dann noch mehr damit konfrontiert, fühlt man sich nur umso schlechter. Vergleich ist schon ein großes Risiko für die Psyche.
Gibt es da auch Leute, die anfälliger für sowas sind und Leute, die sowas eher wegstecken? Also
Ja, auf jeden Fall. Aber so wie es grundsätzlich Menschen gibt, die einfach anfälliger sind, psychische Probleme zu entwickeln, und andere, die ein stärker ausgebildetes Selbstwertgefühl haben, die ein besseres Netzwerk haben, die stabile Bezugspersonen haben, die einen guten Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben haben, die dann weniger verleitet sind, in psychische Probleme zu entwickeln oder psychische Erkrankungen. Klar, das gibt es wie im realen Leben auch. Social Media ist sicherlich auch deswegen einfach stark zu erwähnen, weil sie uns ja, wie du anfangs gesagt hast, mittlerweile überall begleiten. Das betrifft ja nicht nur das Sportlerleben, sondern das betrifft ja auch das Alltagsleben allgemein, wo ich mich mit Inhalten vergleiche, die scheinbar besser sind als meine Lebensinhalte.
Und das Ganze wird ja dann meist auch noch gut befeuert durch, ja, einfach bekannte Persönlichkeiten auf Social Media oder Influencer, Content Creator, wie auch immer man das nennen mag, die natürlich auch damit ihr Geld verdienen, die Inhalte posten. Ich zähle mich da jetzt mal einfach auch mit rein. Ich bin ja nicht nur jemand, der das nutzt, sondern ich kreiere ja auch Inhalte. Ich poste sehr regelmäßig auch was und verdiene damit auch mein Geld. Kann natürlich, also nehme einfach beide Positionen ein. Also ich kann wirklich verstehen, wie das ist, andere zu sehen und sich auch schlecht zu fühlen, das hatte ich auch schon. Und ich will natürlich auf keinen Fall, dass ich so eine Person bin, ich nenne es mal einen Content Creator, nennen wir es einfach mal, der anderen auch so ein Gefühl gibt, dass die, wenn die mich sehen, auch ein schlechtes Gefühl haben. Weil ich das natürlich so aus beiden Seiten kenne. Und wie schätzt du diese Rolle ein? Also wie krass ist es eigentlich wirklich, was so Influencer für eine Auswirkung auf uns auch haben, was sie da so zeigen. Und welche, vielleicht hast du da auch eine Idee oder Tipps an Influencer, Content Creator, wie auch immer, was man machen kann, um da eben auch ein realistisches Bild zu zeigen, damit sich andere eben vielleicht nicht schlecht fühlen.
Ja, ich finde, was man, und da gibt es natürlich auch noch keinen Berufsethos, gell, zu dem Berufsbild Influencer, aber was man immer mit kommunizieren sollte, ist einfach, wie die Plattformen funktionieren und dass das, was man selbst postet, auch nicht unfehlbar ist oder die eigenen Erfahrungen, die man macht, auch nicht immer super schön sind und dass jetzt dieses Bild im Feed gelandet ist, aber dass es vielleicht auch dieses Bild mal gab und auch mal was zu posten, was vielleicht eben Seiten zeigt oder Momente zeigt, wo man den Gipfel nicht erklimmen konnte, vermeintliche Schwächen auch zulässt. Und dennoch ist es natürlich die Eigenverantwortung auch des Einzelnen und mehr noch als das ist es am Ende auch die Verantwortung der Plattformen, die viel größer werden müsste. Also das geht jetzt wieder weg vom Influencer-Dasein, aber das geht zum Beispiel hin zu dieser Hate Speech. Also dass einfach die Plattformen noch viel mehr in die Pflicht genommen werden müssten, gewisse Inhalte zu sperren, zu löschen, User und Userinnen zu blockieren, die eben nur Hass verbreiten. Also da gibt es sicherlich viele Anhaltspunkte, aber jetzt, wenn du jetzt sagst, wenn ich Content Creator bin, wenn ich Influencer oder Influencerin bin, klar, es ist immer wünschenswert, wenn die Personen, die mit den Social Media Netzwerken Geld verdienen, auch darüber aufklären, wie sie funktionieren.
Ja, das finde ich eigentlich ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dass viele Konsumenten auch gar nicht wissen, wie sowas oft funktioniert. Und was ich vorhin meinte, dass so Medaillenbilder und so immer gut performen. Man muss ja auch immer noch bedenken, dass viele, also ich lebe jetzt ja nicht hauptsächlich davon, aber viele verdienen ja hauptsächlich damit ihr Geld. Und dann ist ja quasi ein Like und Kommentar und Reichweite ist ja die Währung des Influencers. Das heißt, wenn das Bild nicht performt oder das Video, dann ist es immer erstmal so ungünstig und dann schaut man natürlich, okay, was kann ich ändern oder was lief vielleicht mal gut. Und da gehe ich voll mit dir mit, dass auch insgesamt diese Plattformen irgendwie mehr in die Pflicht genommen werden müssen, was auch so das Thema Algorithmus angeht, was einem angezeigt wird, was einem in die Timeline gespült wird und was auch gut funktioniert, dass eben auch mehr Platz ist für diese Realität, sage ich mal. Also auch einfach ein stinknormales Foto von mir, wie ich da vielleicht lang jogge oder was auch immer, was genauso gut aber dann performt, wie eigentlich eins, wo ich jetzt total gut aussehe mit einer tollen Kamera, wo vielleicht noch jemand meine Haare toll gemacht hat und ich vielleicht noch 3 Filter drüber gelegt habe, weil das ist ja so das Nächste, dass vieles ja auch eben mit Filtern bearbeitet wird. Aber das wird ja auch oft so gemacht, nicht weil man sich nur selber jetzt dann vielleicht schöner findet auf dem Bild, sondern weil es einfach besser performt und weil das besser ausgespielt wird. Und da würde ich auch mitgehen und sagen, da muss ich einfach in dem Algorithmus, in dieser ganzen, was wird gepusht, was wird ausgespielt, ganz, ganz viel ändern.
Ja, ändern und zumindest eben Aufklärung muss passieren. Also es gehört einfach schon in die Schulausbildung viel mehr integriert. Wenn man schon überall von der Kompetenz im digitalen Bereich spricht, dass man auch darüber spricht, wie Social-Media-Plattformen funktionieren, weil einfach der Fakt ist, dass auch Kinder und Jugendliche die meiste Zeit im Internet und am Smartphone mit Social-Media-Kanälen verbringen. Und das spricht schon einfach dafür, dass da viel mehr Aufklärung sein muss. Und das aber nicht mehr nur im Jugendalter, sondern, was man einfach weiß, auch im Erwachsenenalter. Erschreckend wenig Wissen ist da einfach mit, auch in der Altersklasse natürlich, weil die älteren Generationen auch ja nicht in diese Social-Media-Welt reingewachsen, also die sind reingewachsen, aber die sind nicht reingeboren.
Absolut, und ich kann dir sagen, aus Erfahrung aus meinem Umfeld, egal ob das in meinem Alter ist oder älter, dass ich dann oft sage so, ja, das Bild ist doch krass bearbeitet, das sieht man doch, ist doch Photoshop. Nee, das hätte ich jetzt nicht gesehen. Ja klar, ich habe auch Grafikdesign studiert, ich habe den ganzen Tag Photoshop genutzt. Ich kann dir sagen, wie man aus einer Uhr ein Auto retuschiert. Von daher sehe ich das natürlich. Und genau, was du sagst, dass man das lernen muss, wie man sowas auch erkennt, jetzt gerade noch mit KI, das ist ja jetzt so, ja, ich sag mal, ein neues Problem, was dann aufkommt. Ja. Richtig, dass man halt auch lernt, wie man erkennt, ob das Bild retuschiert ist, ob jemand denn wirklich so aussieht, weil oft geht es einem dann auch so, wenn man die Person im wahren Leben dann mal trifft, denkt man sich, oh, sie sieht irgendwie doch anders aus, als ich es jetzt auf den Bildern gedacht hätte. Aber das muss man ja wissen, also man muss wissen, dass es diese Tools gibt, dass es KI gibt, dass es Photoshop gibt, dass es diese Facelift-Filter-Bums-Mist da gibt und wie das auch aussieht. Also da bin ich voll bei dir, dass man das echt auch lernen sollte in der Schule schon, am besten so früh wie möglich.
Ja, und ich glaube einfach, dass es auch wichtig ist, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass ich als jemand, der eben keine grafische Ausbildung hat, schon jetzt oft keinen Unterschied erkennen können werde zwischen einem KI-generierten Bild und einem Bild, das durch ein Fotografieren entstanden ist. Und dass einfach auch aufgrund dieser Tatsache die Bewegung wieder ein wenig mehr in die analoge Welt gehen muss, weil wir in naher Zukunft wirklich nicht mehr viel unterscheiden können werden, was ist Fake und was ist Realität und was ist geschönt und in irgendeiner Form bearbeitet.
Gibt es denn eigentlich so eine Art Empfehlung, wie viel Zeit man so pro Tag auf Social Media verbringen sollte, dass es sich noch in einem gesunden Rahmen verhält, dass man eben nicht in so eine Suchtfalle tappt?
Es gibt Empfehlungen fürs Kinder- und Jugendalter, es gibt Empfehlungen von der WHO, bis 2 Jahre gar keine Bildschirmmedien, dann sukzessive zu steigern, dann gibt es Empfehlungen in die Richtung, eine Stunde für jedes Lebensjahr. Diese Empfehlungen gibt es aber meistens nur so bis zum 16., 17. Lebensjahr, also darüber hinaus nicht. Und die momentan durchschnittliche Bildschirmzeit bei Jugendlichen jetzt nur in dem Bereich liegt bei ungefähr 4 Stunden täglich. Also durchschnittlich.
Okay, ist das dann nur Social Media? Also zählt ja WhatsApp und so, zählt ja auch in Social Media rein?
Ja, WhatsApp zählt nur Social Media, genau. Also wobei auch da unterscheiden sich die Zahlen, weil WhatsApp, also weil was ist Social Media und was ist nicht Social Media, unterscheidet sich auch zum Teil bei diesen Erhebungen. Empfehlung, also ich glaube, Fakt ist, dass es in den meisten Fällen zu viel ist. Und die Endgeräte erlauben ja mittlerweile eben, wie du schon gesagt hast, auch eine Bildschirmzeit abzurufen. Ich glaube, dass jeder, der Social Media nutzt, könnte die Zeit reduzieren. Einfach indem für sich klarere Regeln gefunden werden. Aber es gibt jetzt nicht die Empfehlung, 2 Stunden täglich zu nutzen und dann ist alles gut.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch individuell, oder? Wie dann, dem einen ist es nach einer halben Stunde eigentlich schon zu viel, ein anderer kann vielleicht das eine Stunde auch aushalten. Ich habe jetzt nur mal so doch mal in meine Bildschirmzeit geguckt. Es ist vielleicht schwierig, jetzt so festzuzurren, weil ich jetzt ja 2 Wochen mehr oder weniger im Urlaub war und dadurch viel weniger am Handy war tatsächlich. Aber wenn ich mir das hier schon so wieder angucke, dann habe ich so einen Tagesdurchschnitt, Bildschirmzeit 7 Stunden 39. Mhm. Klar, wie ich schon gesagt habe, ist auch viel Arbeit. Also E-Mails lese ich oft auch am Handy, bearbeite Videos am Handy, das zähle ich jetzt damit rein, aber ganz, ganz, ganz oben steht natürlich Instagram, steht am häufigsten verwendet, hat dann schon irgendwie einen Wochendurchschnitt von 15 Stunden. Mhm. Und das ist natürlich, also wenn man sich überlegt, was man in 15 Stunden alles machen könnte, klar, da zählt auch wieder rein, dass ich dann natürlich Sachen poste, die irgendwie auch mit zu meiner Arbeit gehören oder zu meinem Leben, deshalb kann man das eben so schlecht trennen. Und deshalb finde ich das zum Beispiel für mich ganz, ganz schwierig zu sagen, ich lege jetzt irgendwelche Zeiten fest, weil das geht manchmal auch gar nicht. Und ich habe mir hier auch schon sowas eingestellt. Du meintest ja anfangs, man soll sich auch so Zeiten festlegen. Da gibt es hier auch beim iPhone so eine Funktion, da kann man dann sagen, ab einer gewissen Zeit abends zum Beispiel sind die Apps quasi wie tot, also die sind deaktiviert oder so. Und dass man da nicht mehr draufklicken kann. Also das habe ich auch schon mal versucht, zumindest so ab dann 22 Uhr, dass ich dann nicht nochmal, bevor ich irgendwie Zähne putze, nochmal so einfach so da reingucke. diesen unkontrollierten Impuls, was du meintest, dass ich den dann einfach nicht mehr so habe. Das ist so, da versuche ich so ein bisschen die Bildschirmzeit zu reduzieren.
Ja, und das sind durchaus alles Strategien, die dabei helfen können. Man muss schon eben beachten, bei der Smartphone-Sucht, wenn man sie jetzt so nennen möchte, oder bei der Social-Media-Sucht auch, ist es sicherlich nicht empfehlenswert zu sagen, ich gehe von 100 auf 0 und ich mache die totale Abstinenz. Das kann man vielleicht mal machen, weil man sich selbst auferlegt und ein Wochenende schaffen möchte. Aber im Grunde, wie du sagst, beinhalten diese Kanäle ja auch oft ganz viele Vorteile und ganz viele Möglichkeiten der Vernetzung und wie auch immer und beruflich und all das, dass es ja nicht die Notwendigkeit ist, auf Null zu gehen. Aber eben, wenn man sich da strikt an gewisse Regeln versucht zu halten, wie diese leeren Zeiten nicht mit dem Blick aufs Smartphone zu füllen oder das als Pausengestalter zu nutzen, da mal kurz zu checken, wo man eigentlich gerade überhaupt keinen Grund hätte, irgendeinen Kanal zu öffnen oder Mails zu checken, obwohl man sie gerade eh nicht beantworten kann. All diese Dinge. Man darf nicht vergessen, dass gewisse Handlungen, die man setzt und die man dann nicht beendet, wie zum Beispiel Mails abzurufen, die man dann nicht beantworten kann, die produzieren wiederum Stress. Also die produzieren Stresshormone, die machen Stress sozusagen. Und das ist auch eine Begleiterscheinung, dass man Stress hat, ständig erreichbar zu sein, ständig antworten zu müssen, dieser sogenannte Antwortzwang. Ganz bekannt ist auch der Begriff Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. All diese Dinge, diese Symptome werden dadurch geschürt, dass man eben unkontrolliert nutzt. Das Problem ist, wir haben all diese sicherlich auch vorteilhaften Kanäle bekommen und die sind weiter gewachsen und wachsen noch weiter, aber es gibt einfach nicht klare Regeln dazu, klare Nutzungsregeln, und die müssen wir uns einfach selbst auferlegen, wie es für uns ganz individuell passend ist.
Und das ist natürlich gar nicht so leicht, sich selber so eine Regel aufzuerlegen und sich sowas zu stecken. Also mir zum Beispiel fällt das eben eher schwer. Für mich wäre es leichter, das würde mir vielleicht jemand vorgeben und ich sage, okay, da muss ich mich dann halt daran halten. So. Aber einen ganz wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, ist wirklich das Thema FOMO, also Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen. Ich glaube, das spielt ja gerade in dieser schnelllebigen Social-Media-Welt eine riesige Rolle. Obwohl man, wenn man dann doch mal gezwungenermaßen so ein paar Tage offline ist, das kennt ja jeder, wenn man vielleicht auch mal krank war, kein Netz hatte, oder wir haben mal so einen Wüstenlauf gemacht, da hatten wir 4 Tage kein Netz, kein Internet, nichts. Und man dachte erst so, Gott, wenn ich nachher mein Handy einschalte, habe ich bestimmt 4000 WhatsApp und 50 E-Mails. Und am Ende war es dann halt doch irgendwie auch nur so 5 WhatsApp, 10 E-Mails, also relativ wenig und auch eher unwichtig vielleicht auch. Also nichts, wo du jetzt sagst, jetzt habe ich wirklich was verpasst. Aber ich finde, dass das, glaube ich, schon auch bei mir zum Beispiel, glaube ich, kann ich mich gut mit identifizieren, eine große Rolle spielt, eben diese Angst zu haben, ich verpasse jetzt was oder ich, wie du sagst, ich muss jetzt kommentieren, ich muss jetzt antworten, weil wenn ich das nicht mache, dann weiß ich nicht, was dann ist, dann vergessen die mich oder dann gehen die zu jemand anderem und sind da lieber. Also das kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen, diesen Druck da abliefern zu wollen.
Ja, der Druck wird zum Teil auch von den Kanälen geschürt. Ich meine, wenn ich in einem Messenger genau gezeigt bekommen, ob jemand die Nachricht gelesen hat und wann und wie fast noch, dann ist auch klar, dass der Druck irgendwo geschürt wird. Und ich glaube, da muss man auch wieder jetzt zum Beispiel gerade im beruflichen Bereich dahin, dass man sagt, okay, ich bin aber nicht immer erreichbar, weil ich bin zum Beispiel auch in einem Lauf und da nehme ich das Telefon nicht ab oder da lese ich meine Mails nicht. Man kann sich da selbst helfen, das abzuschwächen, indem man zum Beispiel Abwesenheitsnotizen einstellt oder indem man grundsätzlich auf seinen Kanälen Bearbeitungszeiten für diverse Nachrichten oder E-Mails angibt. Sozusagen, dass man sich diesen Druck selbst rausnimmt, dafür sorgt, dass Interessenten, die etwas von jemandem wollen, darüber informiert werden, wie man erreichbar ist. Das kann da zum Beispiel helfen. Ich checke meine Mails 3-mal wöchentlich oder ich checke sie nicht täglich, wie auch immer. Ja, da gibt es verschiedene Standardformulierungen, die man da zum Beispiel nehmen kann, um den Druck rauszunehmen. Aber Fakt ist, wie du sagst, wenn man dann mal ein paar Tage offline ist, ist es meistens dann doch nicht so schlimm, wie man es vielleicht vorher vermutet. Und je öfter das so sein darf und je öfter man mal dann auch einen halben Tag zum Beispiel nicht seine Mails checkt oder ans Telefon geht, desto mehr wird es wieder zur Normalität. Das muss der Weg sein, weil sonst ist der Weg das andere Extrem und das ist eben diese ständige Erreichbarkeit.
Ja, und vor allem finde ich auch, wenn man immer sich auch die Inhalte gibt, gerade man ist ja immer in seiner Bubble dann, das, was dich halt interessiert. Uns interessiert jetzt das Laufen und dann schaut man natürlich, was macht der, was macht die, was ja auch oft, wie wir schon gesagt haben, es ist ja Inspiration, Motivation, das sind ja tolle Sachen. Also ich finde ja auch oft durch Social Media spannende Rennen oder spannende Events, die ich ohne das nie gefunden hätte. Und dann denke ich so, wow, da will ich mitmachen und das will ich den anderen auch wiederum zeigen und das fühlt sich ja gut an und das ist auch eine, eine gute Sache, aber man ist ja schon auch oft so in seiner Bubble da, man kriegt ja nur noch dann auch das Zeug ausgespielt. Also ich kriege ja nur Sachen ausgespielt, die mit Laufen zu tun haben. Also ganz selten kommt dann da mal ein Rezeptvideo oder ein Tiervideo, sondern hauptsächlich hat der Algorithmus schon gecheckt, ah, die Susi, die mag schon laufen und dann zeigen wir der das an. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, das gibt mir manchmal, obwohl ich sehr selbstbewusst bin und mit mir im Reinen bin und alles, trotzdem ein schlechtes Gefühl. Und dann denke ich manchmal, wie muss es anderen gehen, die nicht so selbstbewusst sind, die nicht, vielleicht nicht wissen, was sie können und die vielleicht ja auch in ihrem normalen Umfeld schlecht gemacht werden. Also gibt es ja auch, dass wenn man vielleicht nicht so diesem typischen Läuferbild entspricht, was immer noch so in den Medien rumgeistert, man ist jetzt super schlank und so, das gibt einem, also dann denke ich immer so, wie müssen die sich erst fühlen, wenn ich mich schon so schlecht fühle, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt, sich schlecht zu fühlen. Also es ist schon, das kann ich mal so als Tipp geben, ich blockiere tatsächlich manchmal dann solche Accounts, obwohl diese Menschen überhaupt mir nichts getan haben und ich mit denen auch gar keine Berührungspunkte habe, aber die werden mir halt so random in meine Timeline gespült und irgendwie geben die mir ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, woran es liegt und dann denke ich so, nee, ich will das nicht. Und dann kann man ja so einstellen, blockieren oder Account nicht mehr anzeigen lassen oder manchmal kommt ja sogar so ein kleines Fragesticker-Ding, wo steht, fandest du den Beitrag spannend, ja oder nein? Dann drücke ich halt auf nein, weil ich denke so, ich will das nicht nochmal sehen, obwohl die Person, das tut mir dann auch immer leid, die hat mir ja gar nichts getan. Also die hat mir nichts getan, die hat mich persönlich nicht angesprochen, sondern einfach nur ihr Inhalt scheint irgendwas in mir zu triggern, wo ich nicht mal weiß, was es ist und das gibt mir ein schlechtes Gefühl und da versuche ich dann auch immer so mit meinen Taktiken, die ich habe, dann Sachen eben nicht anzeigen zu lassen oder ich trick's auch den Algorithmus mal aus, versuche ich auch, indem ich mir dann einfach wirklich bewusst viele Hundevideos angucke, dass ich einfach mal irgendwie auch sowas zwischendrin angezeigt bekomme. Aber wie du auch vorhin meintest, so dieses noch eine Etappe, noch ein Lauf, noch ein Gipfel. Also in meiner Bubble, wo ich bin, hast du das Gefühl, dass jeder irgendwelche super krassen Sachen macht.
Mhm,
ja. Aber in Wirklichkeit, in der Realität hier, ist das ja nicht mal so. Also
so, nein. Du kriegst einfach, es potenziert sich natürlich über diesen Newsfeed, den du eingespielt bekommst und der von diesem Algorithmus gelenkt ist. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Strategie, die du da anwendest, dass du sagst, ich mache diese Bubble einfach hin und wieder auf und ich probiere ein bisschen aus, was nimmt der Algorithmus jetzt dazu, sozusagen? Was gewichtet er neu? Und aber eben auch zu entfolgen. Also wirklich, wie du sagst, dieser Kanal gibt mir ein schlechtes Gefühl, weil da bekomme ich irgendwie zu hundertfach Inhalte rein, die mich immer blöd aussehen lassen. So beispielsweise, dem Kanal folge ich nicht mehr. Also das ist auch eine wichtige Strategie, sich da reflektiert damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, von wem möchte ich eigentlich gar keine Inhalte mehr sehen, weil da habe ich immer das Gefühl, mir geht es schlechter. Und dann kann man natürlich die Vorteile hervorkehren, dass man sagt, okay, dieser Kanal, diese Person, die motiviert mich extrem, da möchte ich mehr sehen, da möchte ich mehr erfahren, da möchte ich mehr darüber lernen, wie auch immer. Also da kann man natürlich dann auch wieder auf die Vorteile zu sprechen.
Da gibt es, glaube ich, auch so eine Funktion, wenn wir mal bei Instagram bleiben, wo man sich bei diesen Leuten, wo man sagt, da fühle ich mich jetzt gut aufgehoben, die geben mir ein gutes Gefühl, da kann man sich so eine Benachrichtigung einstellen, dass diese Beiträge zum Beispiel immer oben angezeigt werden und man sozusagen das von denen erstmal sieht, das finde ich ganz gut. Dann wirklich meine Lieblingsfunktion ist tatsächlich Einschränken, nennt sich das. Das heißt, man entfolgt der Person nicht, weil oft ist es ja wirklich so, das hat ja oft nichts mit der Person zu tun, dass ich mich schlecht fühle, sondern ich habe vielleicht einen schlechten Tag, ich bin gerade mit mir nicht zufrieden, irgendwas treibt mich um und wenn ich die Inhalte von der Person sehe, geht es mir irgendwie dann noch schlechter. Und die Person an sich mag ich aber und die kann ja auch nichts dafür, dass es mir gerade so geht. Das heißt, man kann die dann sozusagen so wie muten, also ruhig stellen. Mhm. Das heißt, man kriegt von der erstmal gar nichts mehr angezeigt, aber diese Person, und das finde ich ganz cool, sieht das nicht. Also die sieht nicht, dass ich die jetzt gemutet habe. Die sieht auch, ich folge der weiterhin. Das heißt, auch das kann ja auch mal unter Freunden so sein. Also dass man vielleicht mit sehr guten Freunden das Gefühl hat. Und man will ja nicht der Freundin eigentlich sagen, so ich entfolge dir jetzt, weil das ja dann irgendwie auch so ein bisschen kindergartenmäßig ist, ich entfolge dir, tschüss. Sondern dann kann man einfach den Account quasi von der Zeit ruhig stellen. Und wenn man dann irgendwann wieder sich besser fühlt und sagt, so jetzt kann ich mir auch den Inhalt wieder geben, dann stelle ich das quasi wieder aus. Und dann werden die Sachen mir wieder angezeigt und dann ist auch cool. Und das finde ich tatsächlich, als ich dann damals erfahren habe, dass es das gibt, das hat so ganz neue Welten eröffnet, weil man sich dann auch nicht mit irgendjemand rumstreiten musste, der einem dann geschrieben hat, so, ey, ich habe gesehen, du bist mir entfolgt, warum, wir kennen uns doch schon so lang. Und dann muss man sich da erklären, weil das will man ja eigentlich auch nicht. Man will ja in dem Moment einfach nur so ein bisschen seine Ruhe. Und das fand ich tatsächlich, was zumindest so auf Instagram geht, eine sehr gute Funktion, um da für sich einfach so ein Safe Space zu schaffen.
Ja, und man merkt aber allein anhand deiner Schilderungen, wie persönlich das Thema ist. Mhm. So, jemand sagt mir, du entfolgst mir, warum entfolgst du mir, was habe ich getan sozusagen? Also das ist ganz spannend, weil eben diese Social-Media-Kanäle so personalisiert werden und dadurch, dass sie so viele Einblicke, oft persönliche Einblicke in unser Leben bieten, macht man sich selbst auch angreifbarer. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen wegdenken von dem und das schon nutzen für sich und natürlich darf man es auch persönlich halten, das ist sicherlich Geschmackssache, aber am Ende ist es dann trotzdem noch eine Plattform, die nicht mir gehört. Das Absolut. Ist nicht mein Fotoalbum, das im Schrank steht, das vielleicht mein Freund mit sich trägt, weil er es gern mit sich trägt und ständig meine Fotos ansieht und wenn er will, in seinen Schrank stellt, sondern das sind Inhalte, die im Internet sind und das Internet hat uns nicht.
Ja, absolut. Also ich glaube, da muss man wirklich so seinen Weg auch finden. Wie gesagt, bei mir ist es einfach durch die jahrelange Erfahrung so geworden, dass man dann irgendwann schon lernt, wo man einfach keinen Fokus mehr drauf legt und wie man das auch noch so nutzen kann, sodass man sich am Ende des Tages eben auch gut fühlt und eher, ich sag mal so, den Segen daraus zieht und eher das mit einem guten Gefühl nutzt, weil das geht schon auch, aber ich finde, das ist auch ein langer Weg dahin und ich kann wirklich nur jedem den Tipp geben, eben dieses Thema mit dem Muten, mal jemanden eine Zeit lang nicht zu folgen, sich das dann nicht anzugucken, diesen Algorithmus umzumünzen auf andere Sachen. Das merke ich auch, so wie YouTube nutze ich privat, also als Susi sozusagen. Und da sehen die Inhalte komplett anders aus. Da habe ich noch nie irgendwas zum Thema Laufen und Sport bekommen, weil da suche ich zum Beispiel mal irgendwie, wie repariere ich den Schlauch der Waschmaschine oder gucke mir Musikvideos an. Und so ist dann auch der Feed, also so komplett durcheinander. Und da habe ich auch gar kein schlechtes Gefühl, weil dann wird mir da mal was angezeigt, da. Und es ist eher so, ja, halt so normale Themen, die jedem so umtreiben.
Ja. Auf jeden Fall eben zum Muten ist eine gute Strategie und auch gerade wenn man im Sportleralltag bleibt, dass man es auch zum Beispiel in der Laufgemeinschaft mal zum Thema macht und dass man, wenn man den nächsten gemeinsamen Laufplan thematisiert, wie man die Handhabung des Smartphones dabei nutzen möchte, also dass man zum Beispiel da mal offline läuft gemeinsam oder sich Regeln festlegt, wenn man zu einem Rennen fährt, zu einem Lauf fährt, zu einem Marathon sich aufmacht, wie man da damit umgehen möchte, also ob es vielleicht gemeinsame Smartphone-Zeiten gibt. Also ich glaube, da kann man auch noch Chancen hervorkehren, wenn man wirklich in der Gruppe Entscheidungen trifft zum Umgang, weil da hat es ja dann oft auch was mit zwischenmenschlichem Zusammensein und auch mit Respekt zu tun. Man möchte jetzt zum Beispiel nicht mit jemandem zusammensitzen, der ständig den Bildschirm vorm Gesicht hat. So wie es oft auch in der Familie Strategien gibt, nicht beim Abendessen, nicht beim Frühstück, nicht beim Heimkommen am Smartphone zu sein, also so Dinge zum Beispiel.
Das finde ich einen richtig guten Tipp übrigens, weil in so Laufgruppen ist ja dann auch oft, dass man mal ein Foto macht, mal ein Video, dann postet man das und dann hat man eben wieder so das Gefühl, ich muss das jetzt auch machen. So, ne? Die anderen haben auch jetzt schon eine Story hochgeladen, ich muss jetzt mitziehen und dann ist man da irgendwie wieder drin. Das finde ich eigentlich cool zu sagen, wir machen hier davor, danach, währenddessen so handyfreie Zeit, sondern wir sind einfach nur wir und trainieren und dann machen wir vielleicht am Ende alle ein gemeinsames Bild und das reicht dann auch. Also das finde ich eigentlich eine coole Idee, weil ich glaube, dass das auch den Druck rausnimmt, selber wieder auch am Handy zu sein. Also mir geht es auch oft so, wenn ich sehe, dass alle anderen am Handy sind, dann bin ich halt auch am Handy. Mhm. So. Weil was soll ich sonst machen? Ne? Also und sicherlich geht es anderen genauso, wenn die denken, die ist ja auch gerade am Handy und dann gehe ich halt auch ans Handy. Ja, spannend. Also es ist, ich würde sagen, hast du abschließend nochmal so, sagen wir mal, drei Tipps, wie wir uns auf Social Media einfach so, also dass wir Social Media einfach gut nutzen können, dass wir da ein gutes Gefühl von bekommen und kein schlechtes, also dass wir uns nicht schlecht fühlen danach, sondern im besten Fall vielleicht einfach besser, was wir machen können. So deine drei mega, mega Tipps, die wir jetzt alle sofort umsetzen nach dieser Folge.
Sich mit den Funktionsweisen vertraut zu machen. Sich individuelle Regeln festzulegen in der Familie, in der Sportgruppe, für sich ganz alleine. Und das analoge Netzwerk fortwährend aktivieren. Also nicht auf die analogen Freunde, Freundinnen, Sportkollegen, Sportkolleginnen vergessen.
Das finde ich gut. Also bitte nicht die Leute vergessen, die noch im Real Life sind. Genau, und wie die meisten Leute, die ja online sind, die gibt es ja auch im normalen Leben. Also
hoffentlich
keine KI-Accounts oder so. Ja, mega spannend auf jeden Fall. Ich bedanke mich, Johanna, für deine Zeit und dass wir mal über das Thema gequatscht haben. Und ja, hoffe natürlich, dass ihr alle ein bisschen was mitnehmen konntet, ein bisschen was gelernt habt. Vielleicht habt ihr ja auch noch den ein oder anderen Tipp, wie man Social Media gut nutzen kann. Auch vor allem in unserer Läufer-Bubble, dann könnt ihr das gern hier zum Beispiel in die Spotify-Kommentare schreiben, dass die anderen das auch lesen können, falls ihr da den Tipp habt, den wir jetzt vergessen haben. Und dann würde ich sagen, Johanna, entlasse ich dich in deine nächste Sprechstunde, die jetzt bald ansteht. Und bedanke mich bei dir.
Ebenso, vielen Dank.
Dann mach's gut, ciao.
Ciao.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.